James Wade steht zum ersten Mal seit 2015 wieder im World Matchplay Halbfinale. Dort befindet sich ebenfalls bereits Luke Humphries. Heute ein detaillierter Blick auf die vergangenen 3 Tage und die kommenden 3.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zurück zu Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Heute wieder einmal mit der 2. Folge, ganz im Rahmen des World Matchplays. Wir melden uns so aktuell wie möglich. Und wenn ich sage wir, dann habe ich heute einen Podcast-Partner, der auch auf den Namen Kevin hört. Und zwar ist es Kevin Schmidt, der ansonsten bei uns bei Checkout eher im Hintergrund für Social Media und sowas aktiv ist. Ich dachte, ich nutze mal die Chance, wenn Kevin Schulte nicht dabei ist, mir einen Kevin mit Darts-Fachkenntnissen hier in den Podcast zu holen. Nein, kleiner Scherz. Im Rahmen des World Cups, Kevin, warst du ja auch schon mal bei Patreon bei einer Exklusivfolge mit Kevin Schulte am Start. Aber erzähl doch gerne einmal ganz kurz für alle Hörer hier 2, 3 Worte zu dir.
Ja, hallo Micha, hallo liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Du hast es schon richtig gesagt. Seit Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres zur WM, bin ich so ein bisschen im Hintergrund tätig bei Checkout, eher so Social Media. Und hier und da sind wir ja auch im regen Austausch, wenn es mal was zu diskutieren gibt für den Podcast.
Und definitiv.
Absolut richtig. Ich hatte das absolute tolle Vergnügen, mit Kevin Schulte beim World Cup zu sein in Frankfurt. Und mega Erfahrung.
Letzte Folge, die wir ja am Dienstag veröffentlicht haben, da habe ich gemeinsam mit Jan Toden die erste Runde ausführlich behandelt. Da gehen wir jetzt mittlerweile einen Schritt drüber hinaus, denn die 2. Runde und die 1. Hälfte der Viertelfinals wurde bereits gespielt. Und ich würde vorschlagen, wie in der letzten Folge, lass uns das chronologisch durchgehen. Wir haben da einige interessante Partien. Es waren teils erwartbare Ergebnisse, aber dann doch auch mal so das ein oder andere Spiel, gerade jetzt hinten raus, was vielleicht etwas anders als erwartet ausgegangen ist. Lass uns beginnen. Dienstagabend, das erste Spiel dann dort der 2. Runde. Gervin Price gegen Ross Smith. Am Ende steht hier ein 9-11. Gervin Price kann wieder einmal bei einem Major seine Leistung irgendwie nicht so ganz abrufen und in Ergebnisse ummünzen.
Ja, Gervin Price hier auf dem Papier eigentlich der Favorit. Aber du sagst es richtig, er kann auf der großen Bühne einfach momentan nicht so gut performen. Und ja, müssen wir so langsam von einer absoluten Krise bei Price sprechen, wenn es um Titelgewinne oder mal auf dem Weg nach ganz, ganz oben bei Turnieren geht.
Ja, das stimmt. Es war hier jetzt auch in diesem Fall wirklich ein wildes Spiel. Ross Smith mit einem First-Nine-Average von 119,23 Punkte. Das ist wirklich Wahnsinn. Noch krasser wird das Ganze in der Statistik. Bei dem First-Nine gegen die Darts, also mit Anwurf von Gervin Price, spielt Ross Smith ein First-Nine-Average von 128 Punkten, wobei er in 9 von 10 Anwurflegs von Price die Chance zum Break hatte auf Doppel. Also wirklich Wahnsinn. Das hätte auch noch viel einseitiger gehen können. Ross Smith mit 13 180ern. Das erklärt dann auch wieder so ein bisschen den niedrigen Average, weil er nur 30% auf die Doppel getroffen hat, 11 von 36 Darts. Aber es war auch dieses erwartete Feuer in der Partie. Also beim Zuschauen dachte man sich fast, Price ist noch der ruhigere von beiden.
Ja, absolut. Price... Vielleicht ist das auch das Problem momentan bei Price. Er geht nicht so richtig raus. Er hat nicht das Feuer in sich, wie es vielleicht vorher mal war, in vergangenen Tagen. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt, wo Price wieder dran arbeiten muss.
Price hatte zwischenzeitlich 8-6 geführt. Im 20. Leg kriegt er dann bei 100 Punkten noch einmal die Chance auf Tops, die er nicht nutzen kann. Und dann ist es der erste Matchstart von Ross Smith, der ihm hier den Einzug ins Viertelfinale beschert hat. Und man muss es so konstatieren, definitiv verdient, leistungsentsprechend diese Partie gewonnen. Ähnlich war das auch bei der Partie zwischen Nathan Aspinall und James Wade. Am Ende steht hier ein 8-11. James Wade, der gerade seinen 2., 3., 4. Frühling erlebt, sich hier durchsetzen konnte. Aspinall, der hatte wirklich in dieser Partie einen schwierigen Start. James Wade, einfach crucial as usual, also macht einfach sein Ding, typisch wie James Wade. Zwischenzeitlich gab es nochmal eine Situation, wo Aspinall sich reingekämpft hat, auch 9 perfekte Darts spielen konnte, jetzt nicht als 9-Darter, aber wirft eine 180, checkt 109 Punkte im sechsten Leg und startet dann in das siebte Leg auch mit der 180. Erste Pause, Espinel 1-4 hinten, zweite Pause 5-5 und da dachte man dann, jetzt könnte sich die Partie vielleicht auch nochmal drehen.
Ja, ausgeglichen bis zum 8-8, dann kann Reid ihn breaken und zur 9-8-Führung ausbauen. Hinten raus dann absolut keine gute Körpersprache von Espinel. Der wirkte ja resigniert, wie aufgegeben fast. Er hat dann hinterher im Interview gesagt, dass er in der Schlussphase Probleme mit seinem Arm hat. Da hat er ja bekanntlich eine Verletzung am Ellenbogen. Wird deswegen auch jetzt kurz pausieren. Und vielleicht war das der Grund, warum es auch so gewirkt hat und warum er dann hinten raus auch die Partie dann verloren hat.
Ja, also es war hinten raus fast so ein bisschen Espinel untypisch, ne? Also kämpft sich erst rein, Körpersprache passt dann auch, ist eine sehr ausgeglichene Partie und hinten raus hat er dann wirklich so ein bisschen den Kopf hängen lassen und hat dann irgendwie, glaube ich, auch so ja sinnbildlich auf Instagram gesagt, hier mein Arm hat es gar nicht mehr mitgemacht oder so und das hat man dann auch gesehen. Deswegen, ja, kann man nur hoffen, dass es jetzt nichts, ich sag mal, noch weiter Langwieriges ist, sondern er da langsam, ja, sich wieder ranarbeiten kann und da zumindest gesundheitlich wieder auf der Höhe ist. Und ich sag mal, definitiv war es für ihn auch nicht einfach als Titelverteidiger. Hierbei wird auch eine Menge Druck drauf gewesen sein.
Ja, hoffen wir, dass es in der Schlussphase wirklich der Ellenbogen war, der ihm da Probleme bereitet hat, dass er die bestmögliche Behandlung jetzt bekommt, dass das so schnell wie möglich abgehakt ist und wir dann den alten Kämpfer Nathan Espinel wiedersehen.
In der nächsten Partie gewinnt Luke Humphreys mit 11-7 gegen Stephen Bunting. Er spielt 8 Punkte mehr im Schnitt. Dennoch würde ich sagen, es war eine sehr ausgeglichene Partie. Also es hätte auch genauso gut an der einen oder anderen Stelle in die Richtung von Stephen Bunting shiften können. Erstes Leg. Bunting lässt direkt 2 Breakdarts aus und dann kann Humphreys sich dieses Leg holen auf Bull. Wie perfekt mittig dieser Dart bitte auf Bull war von Humphreys. Das absolut war wirklich Wahnsinn. Ja, also der hat wirklich 1A mitten im Board gesteckt. Mittiger geht's nicht. Siebtes Leg dann. Bunting checkt eine 126 zum 4-3 und Break auf Bull. Da dachte man schon so, okay, vielleicht geht hier wirklich was. Bunting, der führt 6-5. Und gewinnt dann nur noch eines der nächsten 7 Legs. Das lag insbesondere auch daran, dass er immer wieder Chancen auf Doppel hatte, wo Bunting die Partie auf seine Seite hätte ziehen können, wie beispielsweise 3 Darts auf die Doppel 8 zum 7-5, aber er konnte es dann irgendwie immer nicht nutzen und Humphreys, der hat das gut ausgenutzt.
Ja, von Humphreys absolut würdig eines Weltmeisters, wie er da immer wieder die Partie auf seine Seite gezogen hat. Aber im Nachhinein denke ich mal auch ärgerlich für Bunting, weil da definitiv einfach auch mehr drin gewesen wäre, wenn er eiskalt seine Chancen genutzt hätte, die auch da waren für Stephen Bunting.
Abgerundet wurde der Dienstagabend dann mit der Partie zwischen Johnny Clayton und Dimitri Vandenberg. Das ist eine Partie, die average-technisch sehr auf Augenhöhe stattgefunden hat. Also es sind 0,13 Punkte, die beiden hier im Schnitt voneinander trennen. Hier steht am Ende aber ein 5-11 aus der Sicht von Johnny Clayton. Am Ende des Abends eine eher etwas unspektakulärere Partie. Vandenberg immer wieder stark mit dem letzten Dart auf Doppel. Das ist das, was mir so hängen geblieben ist. Clayton häufig diesen einen Dart auf Doppel eben zu viel verpasst und dann hat Dimi diese Chancen gut nutzen können, wie in den folgenden Situationen. Leg 8, Clayton, der verpasst ein Dart auf Tops bei 82, Dimi checkt 108. Leg 16, Clayton verpasst ein Dart auf Tops bei 80 Punkten, Dimi checkt 88. Und so ist es immer wieder, dass Dimi sich da durchsetzen konnte, checkt dann auch zwischenzeitlich nochmal eine 112 zum 8-5, gewinnt danach dann nochmal 3 weitere Legs, nimmt sich beim Matchstart wieder ein bisschen mehr Zeit und verwandelt den dann aber auch. Also von daher muss man sagen, auch wenn es average-technisch sehr eng beieinander war, verdienter Sieger Dimitri Vandenberg.
Ja, verdient von Dimi, gewonnen auf den Doppeln. Und du sagst es, er hat sich teilweise wieder Zeit genommen. Ich denke, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir über Dimi sprechen. Aber was ich schon mal sagen möchte, ist, dass es sehr auffällig ist, dass wenn er sich extrem viel Zeit nimmt, dass die Darts dann auch wirklich meistens im Doppel stecken und er da wichtige Momente kreiert. Ich würde da hier sogar so weit gehen, dass ich dem Weltmeister Luke Humphries widerspreche, der dann später noch gesagt hat, dass Demi besser wäre, wenn er im Rhythmus bleibt und sich nicht so viel Zeit lässt, sondern schneller spielt.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich habe auch eigentlich eher immer wieder das Gefühl, natürlich manchmal bringt sich Demi damit ein bisschen selber raus, aber in den meisten Fällen, wenn er sich die Zeit wirklich nimmt, dann funktioniert das Ganze auch. Also es ist halt so sein ganz eigener Weg, aber in den meisten Fällen bringt es eben auch die Früchte. Also da bin ich ganz bei dir. Ich glaube nicht, dass es einem Dimitri Vandenberg spielerisch helfen würde, wenn er komplett nur im Flow bleiben würde.
Nein, da bin ich ganz bei dir. Es würde ihm nicht helfen. Und ich würde auch sagen, dass wenn Dimi diese Sachen macht, er dadurch auch extrem in die Köpfe seiner Gegner kommt. Wir kommen ja später drauf zu sprechen. Aber das siehst du immer wieder. Und das gehört mittlerweile zu einem Dimitri Vandenberg absolut dazu. Ich kann das verstehen, wenn die Zuschauer das nicht mögen, dass das zu viel ist, dass es komplett aus dem Rhythmus rausgeht. Dass Pfiffe kommen, Pfiffe sind nie gut, aber ich kann den Unmut trotzdem der Zuschauer darüber verstehen.
Kommen wir zum Mittwochabend. Der wurde eröffnet mit der Partie zwischen Christoph Ratajski und Andrew Gilding. Ich denke mal, beides zwei Spieler, die per se schon mal ganz froh waren, in der zweiten Runde des World Matchplays noch mit dabei sein zu dürfen. Am Ende steht hier ein 11-5 für Andrew Gilding. Gilding mit wirklich starken 50% auf die Doppel, 11 von 22 Darts. Gilding, der auch im ersten Leg direkt 100 Punkte zum 1-0 und Break checkt. Im 6. Leck dann nochmal eine 127 auf Bull. Ratajski, der verpasst dann irgendwie immer wieder die Chance, nochmal ranzukommen und die Partie ein bisschen enger zu gestalten. Checkt dann hinten raus nochmal eine 128 zum Break. Das war dann aber eigentlich nur noch Ergebniskorrektur. Zwischenzeitlich, vielleicht die engste Phase, steht es dann nochmal 5-7 aus der Sicht von Christoph Ratajski. Doch dann kann Gilding nochmal die letzten 4 Lecks gewinnen und diese Partie, so muss man es auch hier sagen, verdient auf seine Seite ziehen.
Absolut. Was mir bei Christoph Ratajski nicht so ganz gefallen hat, ich hatte persönlich das Gefühl, dass er nie so richtig in dem Spiel angekommen ist. Vielleicht liegt es an dem nicht greifbaren Andrew Gilding. Ich weiß es nicht, aber Ratajski hat mir insgesamt auch von der Körpersprache und von seinem Spiel an sich nicht gut gefallen, auch wenn der Average und so weiter gar nicht so schlecht war. Aber wie gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass der Ratajski so richtig bei dem Spiel jemals angekommen ist.
Ja, Gilding eben auch kein Gegner, an dem du dich so reiben kannst oder irgendwas. Also du weißt relativ genau, was du bekommst, rein emotional, rein auf der ganzen Metaebene. Und das ist eben nicht so viel. Und damit musst du halt als Gegner klarkommen. Und dann kann es sich auch schon mal so anfühlen, dass sich so eine Partie ein bisschen zieht, wie auch immer. Aber da muss man eben diesen Moment finden, dass man selber in diese Partie reinkommt, nochmal was draufpackt. Und das hat ein Christoph Ratajski in der aktuellen Form und Phase, in der er sich befindet, nicht geschafft. Bei wem das ganz anders war, war bei Rob Cross. Das war die Performance bislang der zweiten Runde. Ein 11-6 gegen Ryan Searle, spielt hier knapp 107 Punkte im Schnitt. Es sind 1780er in der Partie, die fallen. 2 Zehnder von Rob Cross. Es hätten sogar potenziell noch mehr sein können. Cross mit 58% auf die Doppel. In der ersten Pause ist es zwar Searle, der mit 3-2 vorne liegt, aber Cross gewinnt 2 seiner ersten 3 Legs in 10 Darts. Das sind wirklich Wahnsinnsstatistiken.
Ja, eine Leichtigkeit, ein Touch von Rob Cross, das war der absolute Wahnsinn. Da zuzugucken, das war ein Augenschmaus für jeden Darts-Fan. Du hast die fantastische Doppelquote von Cross auch angesprochen, den fantastischen Average. Was mir dabei aufgefallen ist, Cross spielt nur ein einziges High-Finish in seinen 11 Legs, die er gewinnt. Und das war eine 102, die er rausgenommen hat.
Auch hier wieder quasi der Punkt, das habe ich auch schon mit Jan angesprochen in der letzten Folge bei der Partie zwischen Humphries und Ricardo. Das sind super Zahlen am Ende. Bei Humphries hatten wir ja eine 108, fast 109, hier haben wir jetzt 107. Aber dennoch nicht das absolute A-Game, weil eben diese High-Finishes noch nicht mit so dabei waren. Und das war bei Cross hier eben auch der Fall. Also es war wirklich unfassbar souverän. Er wirkte so fokussiert und entschlossen. Und genauso entschlossen schaue ich jetzt auch zukünftig auf meinen Siegertipp Rob Cross hier beim World Matchplay weiter. Und freue mich natürlich insbesondere auf den Showdown heute Abend mit Michael Smith. Aber mehr dazu dann später. Erstmal die nächste Partie, Michael van Gerwen gegen Joe Cullen. Am Ende steht hier ein 11-8, eine Partie, in der für Cullen aber wesentlich mehr zu holen war. Der verpasst gleich im ersten Leg 3 klare Darts zum Break. Van Gerwen dadurch dann auch relativ schnell mit 3-0 und 4-1 vorne. Mit einem 151er-Check geht es für Van Gerwen in die erste Pause, kann da das Momentum mitnehmen. Cullen, der kämpft sich immer wieder so auf ein Leg ran, kann aber dann irgendwie nie den finalen Schritt gehen oder konnte nie den finalen Schritt gehen, um die Partie zu egalisieren.
Ja, Joe Cullen hier einfach auch mit vielen Ausreißer immer wieder in die 5 und in die 1, was mir aufgefallen ist. Dazu Cullen die erste 180 erst im 15. Leck. Da hatte MVG bereits 680er, bin ich der Meinung. MVG ist mir aufgefallen, Probleme auf Doppel 10. Wir wissen alle, er geht liebend gern über die Doppel 16, Doppel 8, diesen Weg des Boards. Aber auf der Doppel 10 fand ich ihn dann wirklich extrem schwach.
Ja, Van Gerwen hat eben auch Chancen zugelassen. Das gehörte auch zur Wahrheit. Es gibt dann nochmal einen 128er-Check von Cullen zum Break. 8-9, da dachte man, okay, jetzt kann es vielleicht nochmal wirklich eng werden. Kann dann sein Anwurfleck zum 9-9 nicht nutzen. Und man muss sagen, es ist so ein bisschen, ja, die verpasste Chance von Joe Cullen, weil Van Gerwen wäre hier potenziell schlagbar gewesen. Haben wir ja auch beim letzten Mal gesagt, dass Van Gerwen potenziell auch immer mal wieder nach so einem richtigen Banger-Spiel dann auch mal wieder so ein kleines Down-Spiel drinne hat. Aber ja, Cullen konnte das nicht nutzen. Nicht nutzen konnte seine Chance auch Chris Doby. Der unterliegt Michael Smith mit 9-11. Doby mit dem höheren Average, mit der deutlich besseren Doppelquote, steht da bei 50%, knapp 30% von Smith, aber Doby mit einem absoluten Fehlstart, liegt schnell mit 4-0 hinten und zur zweiten Pause sah es dann schon wieder ein bisschen besser aus, da steht dann ein 4-6 aus der Sicht von Doby, checkt dann auch nochmal die 170 Punkte zum 5-6, also kam dann wirklich gut aus der ersten Pause raus, aus der zweiten Pause, entschuldige bitte, und dann hatten wir ein wildes 14. Leck, Michael Smith, der hat die Chance zum 10-Darter, nachdem er in das Leck mit 180, 140, 145 reinstartet und kann dann das Doppel nicht treffen und Doby schnappt sich das Leck noch. Das war wirklich nochmal eine Szene, wo man dachte, oha, jetzt wird's aber eng.
Ja, das hätte eine Schlüsselszene sein können, dass Doby hier das Spiel dreht und für sich entscheidet. Doby checkt dann auch checkt die 140 zum 8-9, verpasst die 135 auf Bull ganz knapp zum 9-9 und der Break dann das Break dann zum Anwurf zu haben. Die beiden Kumpels haben jetzt nicht ihr absolut bestes Niveau gezeigt auf der Bühne. Ich denke, da gehst du auch mit, Micha. Nichtsdestotrotz ist es der erste Sieg seit über 2 Jahren für den Bully Boy bei einem Ranking-Turnier. Zuletzt ja, wenn ich mich nicht irre, bei der WM und davor letztes Jahr im World Matchplay gegen Doby ausgeschieden. Wichtiges Signal beim Bully Boy ist, dass die Familie da ist, hat ihn unterstützt, hat man auch immer wieder gesehen, dass er zu ihnen runtergeschaut hat. Und ich denke, dem Bully Boy hat hier die gute Anfangsphase des Spiels hinten raus, ja, im Endeffekt das Spiel gerettet.
Sprechen wir dann in der Geschichte weitergehend über gestern Abend, Donnerstagabend. Das waren die ersten beiden Viertelfinalpartien. Jetzt wurde die Distanz auch dem World Matchplay würdig und wirklich lang. Wir hatten die erste Paarung zwischen Ross Smith und James Wade. Und man muss sagen, es war eigentlich eine enge Partie. Und vielleicht der etwas unerwartetere Sieger mit James Wade, der sich hier durchgesetzt hat. Also ich muss sagen, ich hätte auch eher auf Ross Smith im Vorfeld getippt gehabt. Aber James Wade wirklich mit einer super soliden Partie. Also spielt hier 100+, steht das 19. Jahr in Folge in einem Major-Viertelfinale. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es war eines seiner Spiele mit den meisten 180ern. Und Wade mit mehr 180ern als Ross Smith. 13 im Vergleich zu 10, muss man sagen, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also wenn mir jemand im Vorfeld gesagt hätte, James Wade gewinnt diese Partie, hätte ich gesagt, okay, vielleicht über ein gutes Timing, gutes Finishen. Hätte mir dann aber jemand dazu gesagt, James Wade wirft mehr 180er als Ross Smith, dann wäre ich, glaube ich, im Dreieck gesprungen.
Ich glaube, hier wäre die Wettquote im Vorhinein sehr interessant gewesen. Mhm. Und ja, wir kommen gleich drauf zu sprechen, wie das Spiel verlaufen ist. Aber ich denke, ohne das vorwegzunehmen, das war im Endeffekt auch die Entscheidung des Spiels, dass Wade mit seinen 180er und mit seiner Scoring-Power diesmal und seinem Momentum, die ja trotzdem immer wieder da waren beim Checken, dass ihm ja dass das Halbfinale beschert hat.
Sprechen wir darüber, wie die Partie verlaufen ist. James Wade eröffnet die Partie direkt mit einer 180. Ross Smith, der kommt eigentlich gut rein, geht auch mit 3-2 in die erste Pause, checkt in den ersten 5 Legs einmal 116, einmal 81. Smith, der verliert dann aber, nachdem er 4-2 führt, 5 Legs in Folge. Ganz typische Wade-Momente. Ross Smith verpasst einen Dart bei 107 Punkten. Wade checkt die 120. Dann wirft Ross Smith bei 204 Punkten eine 180, steht auf der Doppel-12 und wartet. Wade checkt 121 Punkte auf Bull. Also wieder so ein ganz typischer James Wade. Für James Wade eher etwas untypisch, sehr emotional. Muss man ihm aber auch sagen, ist das richtige Mittel gewesen, um gegen Ross Smith dagegen zu halten in diesem Spiel.
Absolut. Ross Smith kann dann seine Chancen nicht nutzen, um das Spiel wieder enger zu gestalten. Smith checkt im 23. Leg nochmal die 161 zum Rebreak zum 10-13. Danach gehen die nächsten 3 Legs aber an Wade, was ihm im Endeffekt dann die Partie auch gewinnt. Das 24. Leg war dann das Rebreak. Dann der Anwurf durch Wade. Er hat dann ein Dart auf die Doppel-20, checkt und bringt dadurch seinen Anwurf durch und dann steht es 10-15.
Ja, und am Ende sind es dann wieder einmal die 61 Punkte, die er zum Match gecheckt hat, wie auch schon gegen Nathan Aspinall. Wade, der hat seine Chance perfekt genutzt, als letzter Spieler mit dabei zu sein hier beim World Matchplay und hat sich Stand jetzt schon in der Live Order of Merit um 4 Plätze verbessert. Also das wirklich sehr, sehr ordentlich. Der Abend wurde dann natürlich noch etwas länger, denn die Partie zwischen Luke Humphries und Dimitri Vandenberg stand auf dem Zettel, über die wir eben schon mal ganz kurz gesprochen haben, jetzt on Detail. Am Ende ist es Luke Humphries, der setzt sich mit 16-10 durch, spielt hier wieder einmal 100 plus im Schnitt. Die letzten beiden Ranking Major Champions hier im Duell. Und Humphries, der hat das wirklich sehr, sehr solide gemacht mit 46% auf die Doppel. Humphries, der führt erst 3-0, liegt dann 3-4 hinten. Die Partie ist lange ausgeglichen bis zum 11-10 für Humphries. Keiner kann sich so wirklich absetzen und die Chance nutzen, die der Gegner zulässt. Dann aber Humphries definitiv der stärkere Spieler.
Ja, ein sehr enges Spiel, vor allem in der Anfangsphase, auch noch in der Mitte des Spiels. Zur zweiten Pause steht es 5-5. Humphries dann vor der dritten Pause müsste es gewesen sein mit dem 10er. Zum 8-7 für Humphries, genau. Keiner konnte sich in dieser Phase halt so wirklich absetzen und die Chancen, die der Gegner zugelassen hat, konnten jeweils vom anderen auch nicht richtig genutzt werden, so dass es hier wirklich am Anfang und in der Mitte des Spiels sehr, sehr eng war, was ich denke, nicht alle erwartet haben.
Ja, ein gutes Symbolbild dafür ist wahrscheinlich das 20. Leg. Da kriegt Dimitri Vandenberg die Möglichkeit, 82 Punkte zum Break zu bespielen, kriegt dann aber keinen einzigen Dart auf Doppel, weil er nicht mal eben das Single Bull trifft mit dem ersten Dart und so weiter. Das so ein bisschen symbolisch dafür. Für mich dann die Situation des Spiels. Und zwar bei Humphries Anwurf-Leg bei 11-10. Also eine sehr, sehr wichtige Phase der Partie. Wenn Humphries sich das Leg holt, ist er mit 12-10 vorne nur noch 4 Legs vom Sieg entfernt. Wenn Dimi sich das Leg holt, dann schafft er das Break. Es steht 11-11 und Dimi ist im Vorteil, weil er eben dann im nächsten Leg anwerfen kann. Humphries bei 106 Punkten Rest. Dimitri bei 232. Dimi am Zug wirft die 180, es war sogar eine Back-to-Back 180, weil er davor noch eine 180 geworfen hat, steht bei 52 Rest und macht, als er zum Board geht, so eine Art Schulterkreisen. Keine Ahnung warum, hat er in dem Moment gemacht. Humphreys, der checkt dann die 106 Punkte, als wäre es nichts gewesen, und kreist danach auch mit den Schultern und macht ganz offensichtlich Dimitri Vandenberg nach. Der nimmt es zum Glück mit Humor, kann darüber lachen und die beiden klatschen einmal ganz kurz ab. Aber auch hier so ein kleines Mindgame. Also wir kennen das ja mit dem Dolan-Finger vom World Cup, dass das mal so ein bisschen nachgemacht wurde. Aber hier mit dem Schulterkreisen, das war für mich wirklich so die Situation des Spiels und fand ich lustig, dass Humphreys das auch ja quasi so als Mindgame mitgenommen hat. Hätte er die Situation nicht genutzt und gecheckt, dann wäre es wahrscheinlich 11-11 und Anwurf Dimi gewesen.
Ja, ein Wahnsinnsmoment. Man weiß es noch nicht ganz, aber das wird sicherlich einer der Momente des World Matchplay 2024 gewesen sein. Und wer weiß, wenn Humphreys das Ding holt, wird vielleicht dann in der Analyse auch nochmal über diesen Moment gesprochen, weil es da halt auch noch wirklich sehr, sehr eng war. Es stand 11-10.
Ja, definitiv eine Schlüsselszene. Am Ende ist es Humphreys, der checkt nochmal 164 Punkte zum 15-10. Es ist ein souveräner Sieg, so muss man es konstatieren. Also von daher wirklich eines Weltmeisters würdig, der von Dimi schon hart gepusht wurde. Soweit zu den vergangenen drei Tagen.
Bitte? Souverän hinten raus auf jeden Fall. Am Anfang macht sich Luke Humphreys, glaube ich, aber auch selbst ein bisschen das Leben schwer, weil er zu sehr auf Dimi auch achtet. Er schüttelt am Anfang öfters mit dem Kopf, also Luke Humphreys, und lässt sich zu viel von Dimi beeindrucken. Ob es das langsame Spiel ist, ob es die langsamen Bewegungen sind von Dimi. Luke Humphreys hat es ja auch vor dem Spiel schon aufgenommen im Interview. Wie schon bereits erwähnt, sagt Luke Humphreys, dass ein Dimitri Vandenberg besser spielen würde, wenn er im Rhythmus bleibt und schneller spielt. Vielleicht hinten raus dann absolut souverän von Humphreys und eines Weltmeisters würdig. Aber ich könnte, wie gesagt, diese Schlüsselszene im Spiel, wenn die andersrum ausgeht, gespannt, ob Humphreys dann das ziehen kann.
Ja, ich glaube einfach, dass Vandenberg von seinem ganzen Gehabe und so weiter einfach nicht der Lieblingsgegner von Humphreys ist. Wir haben das ja auch schon im UK Open Finale gesehen und so weiter. Und da hast du vollkommen recht. Ich glaube, dass diese Aussage von Humphreys vielleicht auch noch so ein ganz bisschen daher rührt, dass er sich denkt, ja, dann würde Dimi vielleicht nochmal 5% besser spielen, wenn er im Flow spielen würde. Aber er sich dann, also Humphreys dann sich auch selber denkt, ja, wenn Dimi hier im Flow spielt, dann spiele ich aber auch nochmal 10% besser, ne? Vielleicht rührt das Ganze auch daher so ein bisschen. Hinten raus dann aber doch souverän, aber wie gesagt, Dimitri Vandenberg hat ihn halt auch gepusht. Also es war ja auch keine schlechte Partie von Dimitri Vandenberg.
Nein, absolut nicht. Gute Partie von Dimi.
Dann lass uns jetzt den Ausblick wagen auf die nächsten drei Tage. Es stehen ja noch zwei Viertelfinalpartien an am heutigen Abend. Und zwar die Partie Michael van Gerwen gegen Andrew Gilding. Da bin ich mal gespannt, was du gleich dazu sagst. Du als kleiner Van Gerwen-Fan, ob du mit deinem Liebling gehst oder ob du hier auf die Sensation tippst. Und dann interessiert mich natürlich noch viel, viel mehr, was du bei der Partie Michael Smith gegen Rob Cross prognostizierst. Ob du mit dem World Matchplay-Siegertipp von Kevin Schulte oder von mir gehst.
Okay, fangen wir an bei Michael van Gerwen gegen Andrew Gilding. Ich denke, dass Van Gerwen die Partie gegen Joe Cullen gezogen hat, wichtig gezogen hat. Es war eins dieser Spiele, wie vorher schon prophezeit, dass nach einem guten Spiel Van Gerwens öfters in letzter Zeit, leider muss ich sagen, als Van Gerwen-Fan, immer mal wieder ein etwas schlechteres Spiel gekommen ist. Dieses Spiel konnte er diesmal überstehen. Und ich bin sicher, dass Van Gerwen heute Abend eine gute Performance zeigen wird und es hinten raus ein deutlicher Sieg für Van Gerwen wird.
Und jetzt Michael Smith gegen Rob Cross.
Michael Smith gegen Rob Cross. Ich gehe mit euch, wie auch anders hätte es sein sollen. Ich glaube, Michael Smith ist nicht ganz auf der Höhe. Mir hat sein Spiel nicht besonders gut gefallen. Er kann Rob Cross oder solch einen Rob Cross, wie er momentan drauf ist, in dieser Verfassung, wenn Rob Cross diesen Touch hat, diese Leichtigkeit hat, was er ans Board gebracht hat, wird er den Rob Cross nicht schlagen. Und ich glaube nicht, dass Rob Cross groß einbrechen wird oder wir einen anderen Rob Cross sehen. Wir werden vielleicht nicht ganz diese Top-Performance sehen. Es wird ja auch nochmal ein bisschen, ein Stückchen länger die Distanz. Aber ich gehe von einem sehr guten Spiel von Rob Cross aus und von einem Spiel von Michael Smith, das okay sein wird. Es wird jetzt nicht schlecht sein, aber da gehe ich mit euch und sehe dann Rob Cross im Finale.
Na, dann schauen wir mal, was da wird. Am Samstag haben wir dann das erste Halbfinale zwischen Luke Humphries und James Wade und dann das zweite Halbfinale bestehend aus den Siegern der beiden heutigen Partien. Dazu noch jetzt ein kleiner Funfact, wo wir James Wade schon im Halbfinale haben. Mit zwei weiteren Siegen, also mit dem Gesamtsieg beim World Matchplay, wäre James Wade dann übrigens zurück in den Top 8 der Welt. Am Sonntag folgt dann das Finale. Doch bevor am Sonntag das Finale des World Matchplays gespielt wird, haben wir ja noch was weiteres hier auf der Agenda, und zwar das Women's World Matchplay. Das startet ungefähr ab 14 Uhr deutscher Zeit dann. Dort 8 Spielerinnen mit dabei. Die Viertelfinalpaarungen lauten wie folgt: Bo Greaves gegen Katie Sheldon, Mikuru Suzuki gegen Noah Lynn van Leuven, Fallon Sherrock gegen Anastasia Dobromyslova und Lisa Ashton gegen Ryan O'Sullivan. Da jetzt mal die Frage an dich: Wen siehst du am Ende hier beim Women's World Matchplay triumphieren? Favorit Bo Greaves oder irgendjemand anders?
Ich sehe hier die Titelverteidigerin Bo Greaves ganz klar vorne. Ich kann mir vorstellen, dass eine Noah Lynn van Leuven oder eine Fallon Sherrock ihr das Leben schon schwer machen, dass sie da jetzt nicht einfach so durchgeht. Aber am Ende des Tages sehe ich Bo Greaves vorne.
Ja, ich muss sagen, weil du sie eben schon angesprochen hast, Noah Lynn van Leuven für mich die interessanteste der Viertelfinalpartien gegen Mikuru Suzuki. Das ist für mich ein Spiel, das kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Also da will ich mich jetzt noch nicht festlegen. An sich natürlich hat Fallon Sherrock auch das Potenzial, dann eine Bo Greaves am Ende zu ärgern. Da bin ich sehr gespannt auch auf eine Anastasia Dobromyslova, die nach längerer Zeit mal wieder zu sehen und zu schauen, wie sie auch in ihrer Auftaktpartie gegen Fallon Sherrock performen wird. Glaube aber eigentlich, dass ja der Titel oder der Weg zum Titel nicht an Bo Greaves vorbeiführt. Also für mich schon die klare Favoritin hier beim Women's World Matchplay.
Ja, gehe ich wie gesagt absolut mit. Aber ich sehe Noah Lynn van Leuven gegenüber Mikuru Suzuki leicht vorne. Aber wir werden gespannt sein, was passiert.
Gespannt sind wir, was passiert, auch bei einem weiteren Event an diesem Wochenende, denn ja, man kann vom Darts natürlich nicht genug bekommen. Die PDC Europe Next Gen steht wieder an. Es geht zum ersten Mal nach Sindelfingen für die Events 9 und 10. Das heißt dann auch, dass zum ersten Mal die Top 32 der Next Gen Order of Merit als Gruppenköpfe gesetzt sein werden. Das heißt, die ganz großen Knaller sind dadurch in der Gruppenphase noch nicht möglich, weil sich die Top 32 eben dort in der Gruppe noch aus dem Weg gehen. Ich habe aber gesehen, jetzt Achtung, gefährliches Halbwissen, dass ich glaube, ein Stefan Belmont auf der Entrylist befindet, aber noch nicht in den Top 32 der Order of Merit steht, weil es da terminlich häufig kollidiert hat, glaube ich, nur das allererste Turnier, nicht mal das ganze erste Wochenende, weil er dann Sonntag zur Pro Tour oder so gereist ist, nur ein einziges Turnier gespielt und deswegen nicht in den Top 32, da beispielsweise ein Spieler, der natürlich langfristig in die Top 32 gehört, aber jetzt da ein bisschen für Furore sorgen könnte. Aber an sich, ich bin gespannt auf den Turniermodus und natürlich auch aus persönlichem Interesse, denn aus dem Team My Dart Coach sind mit dabei Jonas Aplowski, Finn Kurziak, Patrick Klingelhöfer, Marvin Koch leider nicht, der hat sich heute bei mir gemeldet, ist leider krank geworden, liegt komplett flach, deswegen spontan heute entschieden nicht zu fahren. Gute Besserung Marvin an dieser Stelle. Leon Weber, unser neues Signing im Team My Dart Coach, bin ich sehr, sehr gespannt, den wir übrigens, das kann ich jetzt auch schon mal sagen, in der nächste Woche hier im Podcast zu Gast haben werden. Also seid da mal wirklich gespannt und meine Wenigkeit spielt auch mit an diesem Wochenende in Sindelfingen. Also ich freue mich wirklich sehr auf dieses Wochenende, was das dann alles so bringen und liefern wird.
Ja, ich werde es definitiv verfolgen und auf die Nummer 133 der Order of Merit der PDC Next Gen natürlich ein großes Auge werfen. Wer es nicht weiß, das ist der Micha.
Mit 2 Euro, ganzen 2 Euro.
Mit ganzen 2 Euro in der Order of Merit. Da kommen sicherlich mindestens 2 Euro dazu, also das sollte das Ziel sein. Spaß beiseite, ich werde es verfolgen bei Dart Connect. Soweit ich weiß, wird es auch wieder einen YouTube-Stream geben. Bin sehr gespannt, da lohnt es sich definitiv reinzuschauen. Einer aus der Top 32 wird, glaube ich, nicht dabei sein, verletzungsbedingt. Dragutin Horvath, an dieser Stelle gute Besserung. Grüße gehen raus. Und ja, dann schauen wir mal, was das Team My Dart Coach bei der Next Gen anstellt. Bin sehr gespannt und wünsche viel Spaß.
Ja, da sind wir beide sehr gespannt. So wollen wir es halten, Kevin. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du hier zu Gast warst und wir gemeinsam hier so eine gute halbe Stunde über die ganze Aktualität quatschen konnten. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich sag mal so, gerne wieder in der Zukunft. Und in der nächsten Woche hört ihr Checkout dann wieder regulär, ganz normal, mittwochs und freitags auf allen gängigen Plattformen und, wie ihr es wisst, neuerdings dann ja auch auf Patreon. Immer dann, wenn die Folge schon fertig ist. Wahrscheinlich gibt es dann, ja, ich will mich jetzt noch nicht festlegen, aber wahrscheinlich Dienstag die große World Matchplay-Analyse und den großen Rückblick mit Kevin Schulte dann wieder, der dann aus Budapest wieder zurück ist. Und das Interview oder die Interviewfolge gemeinsam mit Leon Weber. Seid da sehr gespannt drauf. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dahin und danke dir, Kevin.
Vielen Ciao. Dank, bis bald. Danke.